HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Ich heiße Karin Röder und zu Gast ist heute Harald Martenstein. Als Kolumnist habe ich mich dafür entschieden, alle Facetten des Daseins zum Thema zu machen. Meinen Alltag, mein Leben als Vater, Politik, Gesundheitsprobleme, Frauen und Männer, Sex und Nudelsiebe. Ich schreibe über alles, was in meinem Leben eine Rolle spielt, immer in der Hoffnung, dass es für andere interessant sein könnte, sagt unser Gast. Und dass er dabei heftig polarisiert, versteht sich von selbst. Denn auf politische Korrektheit legt er genauso wenig Wert wie auf Ausgewogenheit oder Gender Mainstreaming. Ein Freigeist, der so schreibt, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, würde man in Rheinhessen sagen. Direkt und ohne Umschweife. Sein stiller Begleiter, der sogenannte gesunde Menschenverstand. Inzwischen ist der gebürtige Mainzer Bub Weinbotschafter seiner Heimatstadt und frisch geehrt als 10. Preisträger eines Fasnachtsordens, der heißt Ranzengardist. Herzlich willkommen, Harald Martenstein.
Hallo, vielen Dank.
Zum Ranzengardisten wurden Sie berufen. Das ist so eine Art Ehrenlegionär der Mainzer Fasnacht, wohl eine Auszeichnung, die Sie sich auch erstmal hart erarbeiten mussten.
Ja, ich weiß nicht genau, wie man das macht. Aber ich kannte die Auszeichnung ehrlich gesagt auch nicht. Aber im vergangenen Jahr hat sie immerhin Annegret Kramp-Karrenbauer, AKK, gewonnen, die dann doch einen bemerkenswerten Karrieresprung in den folgenden Monaten hinlegen konnte. Zur CDU-Vorsitzenden und möglichen Kanzlerkandidatin. Und deswegen habe ich mir gesagt, diese Auszeichnung ist der Turbo, den du auf deine alten Tage noch brauchst, um vielleicht regierender Bürgermeister von Berlin zu werden oder sowas.
Das klingt ein bisschen nach Bewunderung für Annegret Kramp-Karrenbauer, stimmt das?
Das kann ich nicht sagen, weil sie für mich noch ein einigermaßen unbeschriebenes Blatt ist. Ja. Was sie so drauf hat, wird man wahrscheinlich erst in der nächsten Zeit so einigermaßen beurteilen können.
Naja, eines fehlt Frau Kramp-Karrenbauer als Name ist schwierig, Ranzengardistin. Ne? Ja, ich gebe mir Mühe und versuche das ganz langsam zu sprechen, dann klappt's.
Wir können ja einfach AKK sagen. Das hat, sich so durchgesetzt. Mhm. Ne? Ich glaube, Macron wird den Namen auch nicht aussprechen können, wenn die Kanzlerin ist.
Naja, eines fehlt der Dame ein bisschen, das ist der Ranzen. Bei Ihnen sind leichte Ansätze vorhanden, sage ich jetzt mal. Zumindest ist der Ranzen, der Bauch, ein bisschen zu erkennen. Insofern haben Sie doch schon die erste Voraussetzung erfüllt.
Ja, also ersatzweise, also statt eines Ranzens scheint man ja auch einen langen Nahen oder lange Haare zu nehmen. Ja.
Haben Sie auch?
Ja, die habe ich auch. Ja.
Noch oder wieder?
Ich habe die tatsächlich so als Schüler gehabt, als alle mit so einer Matte rumliefen. Dann habe ich ungefähr na so 25 Jahre oder so kurze Haare, so im Brecht-Stil gehabt. Und irgendwann habe ich sie wieder wachsen lassen. Ne? Ich weiß auch gar nicht, warum. Vielleicht war es der Wunsch nach einem Wechsel, ähnlich wie bei der CDU.
Ja, wer es lang hat, der lässt es auch lang hängen.
So war Villon.
Ja, genau. Sie schreiben ja über alles, was in Ihrem Leben eine Rolle spielt, Herr Martenstein. Und was hat Sie denn in den vergangenen Monaten oder im vergangenen Jahr am meisten genervt, sodass es eine Kolumne wert war?
Das ist eine interessante Frage. Ich kann sie nicht wirklich beantworten. Mich nervt eigentlich jede Woche was anderes. Ich habe nicht so ein Dauerthema, das mich ständig umtreibt, auch wenn es manche Leute vielleicht glauben. Also wenn ich zum Beispiel, Sie haben das vorhin angesprochen, wenn ich zum Beispiel was zum Thema Gender schreibe, gibt es immer sehr viel Aufregung und heftigen Gegenwind, dass manche denken, ist er denn besessen von diesem Thema? Warum macht er das denn immer wieder?
Ist das so?
Nee, das ist wirklich der Gegenwind, der mich provoziert. Ja? Als ich das zum ersten Mal gemacht habe, hatte ich keine Ahnung, dass das so ein vermintes Gelände ist. Ich war tatsächlich naiv. In jeder Woche schreibe ich über irgendwas.
Ja. Na, hören Sie mal, Herr Martenstein, Sie sind 65 Jahre alt und haben die zweite Frauenbewegung in vollem Bewusstsein erlebt.
Ja, natürlich. Ja, selbstverständlich. Aber ich wusste nicht, dass es dermaßen die Leute auf die Palme bringt, wenn man sich darüber irgendwie ein bisschen lustig macht. Oder wenn man sagt, diesem oder jenem Seitenaspekt eurer an und für sich vorzüglichen Sache, eures vorzüglichen Anliegens, diesem oder jenem Aspekt stimme ich nicht ganz zu. Ja. Dass das so ein Tabu ist, habe ich tatsächlich nicht gewusst. Als in Mainz aufgewachsener Mensch tendiere ich ja zu der Haltung, dass man sich über alles und jeden lustig machen darf. Innerhalb gewisser Grenzen natürlich. Man darf nicht unter die Gürtellinie schlagen, wobei es natürlich immer eine Frage der Definition ist, wo die Gürtellinie sich nun genau befindet. Da wird man wahrscheinlich unterschiedliche Ansichten haben. Aber ich versuche nicht unter die Gürtellinie zu schlagen und würde auch niemals Witze machen über schwache, ohnmächtige, völlig machtlose Leute. Keine Witze über Eigenschaften, die Menschen sich nicht ausgesucht haben, sondern einfach so mit sich bringen. Also zum Beispiel die Hautfarbe, sexuelle Orientierung, Körpergewicht oder so irgendwas. Mhm. Ja, das verbietet sich. Aber jenseits dessen befindet sich eine riesige freie Fläche, auf der Humor sich austoben darf.
Also das darf die Satire, frei nach Kurt Tucholsky, beziehungsweise das darf die Kolumne. Ein aktuelles Buch voller Kolumnen. Es kommen immer wieder Bücher heraus, in denen Ihre Kolumnen dann zusammengefasst sind. Und sie sind sehr unterhaltsam zu lesen, auch nach Monaten und Jahren noch, finde ich. Das Aktuelle heißt, jeder lügt so gut er kann. Sie wollen sich irgendwie der angepassten Allerweltsmeinung, also dem sogenannten Mainstream, entziehen oder sich neben den Mainstream stellen. Was Nein. fordert Sie dazu heraus?
Nicht zwanghaft. Das darf ja nur nicht eine Marotte werden. Mhm. Es gibt sicher eine ganze Reihe von Ansichten des sogenannten Mainstream, die ich voll und ganz teile.
Welche zum Beispiel?
Naja, zum Beispiel Gleichstellung.
Von wem?
Von allem und jedem. Ja, ich finde, alle Leute sollten die gleichen Rechte haben, zu tun und zu lassen, was sie wollen, solange es ihren Nachbarn nicht in seiner Lebensweise beeinträchtigt. Ja. Nein, ich bin nicht so der Anti-Mainstream-Typ, aber ich bin Kolumnist. Und als Kolumnist habe ich die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, originell zu sein. Das aufzuschreiben, was schon 200.000 Mal in durchaus guten, ehrenwerten Artikeln geschrieben wurde, es langweilt ja nur. Ich versuche, über Themen auf eine Weise zu schreiben, auf die sie noch nicht so oft behandelt worden sind. Mhm. Deshalb habe ich immer das Gefühl, ich bin auf eine Goldgrube gestoßen, wenn ich in mir so einen inneren Widerstand spüre gegen irgendwas, was ich überall höre. Wenn ich das Gefühl habe, das stimmt vielleicht doch nicht so ganz. Dann weiß ich, dass es sich lohnt, daraus etwas zu machen, weil es eben überraschend ist. Die wichtigste Eigenschaft, die eine Kolumne haben sollte, ist die, zumindest ein bisschen, zumindest irgendwo überraschend zu sein.
Mein Opa hat gerne gesagt, ich bin dagegen, weil ihr dafür seid. Damit meinte er, zu viel Harmonie, zu viel Einstimmung oder übereinstimmende Meinung, das war im Suspekt. Ja. Geht es Ihnen auch so?
Ja. Streit ist in gewissen Grenzen schon was Gutes. Ja. Also ich glaube, Paare, die nicht in der Lage sind, auch mal miteinander zu streiten, ja, denen würde ich eine ungünstige Prognose geben.
Das sehe ich auch so.
Also man muss dann auch wieder rausfinden können. Ja, also Dauerstreit ist sicher auch nicht das Richtige. Streit ist nicht so schrecklich und gerade ein demokratisch verfasstes Land muss Streit und Konflikt aushalten und nicht immer so tun, als ob wir alle der gleichen Ansicht sind wir ja nicht.
Also Sie sind ein eigensinniger gegen den Strichdenker, das sag ja nicht nur ich.
Ich bin immer so ein bisschen überrascht, wenn ich so als so wahnsinnig eigensinnig dargestellt werde, weil ich so ein, sag mal, so unoriginelles Leben führe.
Ich finde, das ist eine positive Eigenschaft, Eigensinn.
Ja, das ist eine positive Eigenschaft, ja. Also, ach, ich weiß es nicht.
Naja, wenn man jetzt mal den Unterschied macht. Ja. Zwischen dem Kolumnisten Harald Martenstein, der ja geradezu dazu antritt, das ist ja ihr Job als Kolumnist, eigensinnig zu sein und sich selbst ja aber auch kennt als ja ein Ehemann, ein Familienvater, der zu Hause rumhängt in Jogginghosen oder was weiß ich, sich ein Spiegelei brät, da kommt man sich selbst nicht so eigensinnig vor.
Ja, da komme ich mir nicht eigensinnig. Beim Spiegelei braten, also bin ich überhaupt nicht eigensinnig und brate das also in genau der gleichen Weise wie alle anderen. Also ein Mainstream-Spiegelei ist mainstreamiger gar nicht sein kann.
Selbstironie haben Sie auch in ausreichendem Maße, indem Sie sich selbst zum Thema machen, mit dem Älterwerden. Ich hatte eben schon gesagt, Sie sind 65, mit Ihrer, Sie nennen es selbst so, Schwerhörigkeit.
Ja.
Und besonderen Zorn ziehen Sie auf sich mit diesen Gender-Themen, mit diesen Feminismus-Themen. Sie hatten es ja eben selbst gesagt. Nur, was sagt Ihre Frau dazu?
ist meistens meine Meinung. Wir haben schon in dieser oder jener Frage immer Diskussionsbedarf. Meine Frau ist SPD-Mitglied seit ewigen Zeiten mit silberner Ehrennadel.
Und Sie?
Ich bin nicht SPD-Mitglied. Ich bin ein einziges Mal in meinem Leben in einer Partei gewesen. Das war die DKP, die Deutsche Kommunistische Partei, in die ich im Alter von 16, glaube ich, eingetreten bin. Ich glaube, ich bin bis 19 oder 20 oder so drin geblieben. Seitdem bin ich nicht mehr Mitglied einer Partei gewesen. Also das hat gereicht.
Wie fühlen Sie sich denn politisch verortet heute?
Also wenn man mir unbedingt irgendein Etikett auf die Stirn kleben will oder muss, würde liberal wahrscheinlich am ehesten passen.
Sozialliberal oder neoliberal?
Ach, dieses neoliberal ist so eine Kampfvokabel gegen alle, die dafür sind, dass es große Wirtschaftsunternehmen gibt, die viel Steuern zahlen, mit denen man dann den Sozialstaat finanzieren kann, ja. Also ich bin schon prokapitalistisch. Das ist schon leider der Fall. Ja, ich meine, das jüngste Beispiel Venezuela macht einem ja auch nicht gerade Lust auf den Sozialismus.
Ja, Moment, prokapitalistisch. Sie haben ja auch keine andere Wahl, solange Sie in Deutschland leben.
Ich meine, man sagt
genießen ja auch die Vorzüge des Kapitalismus, wie er hier herrscht. Nur wo sind, Sie hatten eben die Grenzen der Kolumne genannt, wo sind für Sie die Grenzen des Kapitalismus?
Naja, das politisch korrekte Wort für Kapitalismus heißt ja Marktwirtschaft. Unsere Marktwirtschaft versteht sich als eine soziale Marktwirtschaft. Das heißt als eine, in der natürlich auch umverteilt wird, was ich in gewissen Grenzen für richtig und vernünftig halte, weil es einfach ein Gebot der Moral ist, finde ich. Ja. So Steuersätze von 75%, wie man sie in Frankreich mal zeitweise einführen wollte, scheinen mir eher geeignet dazu, dass die Steuerzahler das Land verlassen, was dann eher zu einem Einbruch der Steuereinnahmen führen würde. Ja. Ich bin nicht einer von denen, die auf die Marktwirtschaft schimpfen und dann ganz, ganz traurig werden, wenn die Marktwirtschaft weg ist und sie plötzlich ärmer werden, zu ihrem Erstaunen.
Mhm. Ja. Und an welcher Grenze sagen Sie, jetzt wird der Kapitalismus zum Raubtier, zum Geier, zum Teufel?
Wenn er die Leute nicht wohlhabender macht, sondern ärmer macht.
Bestimmte Leute?
Naja, die einfachen Leute, ja. Nicht die, die oben stehen, sondern die, die unten malochen und die Arbeit machen. Ja. In manchen Ländern leben die in ganz erbärmlichen Verhältnissen. Und hier lebt man zwar nicht so wahnsinnig komfortabel, aber ich finde schon, dass die Menschenwürde derjenigen, die hier keine Arbeit haben, dass die gewahrt ist. Ja.
Da bin ich nicht so ganz Ihrer Ansicht.
Sie sind Antikapitalistin.
Nein. Ich bin keine Antikapitalistin.
Ist doch
das
keine Schande.
Das wäre die falsche Bezeichnung.
Das ist keine Schande.
Dann müsste ich andere Konsequenzen ziehen, um das von mir zu sagen.
Ja, das stimmt. Es ist auch so wahnsinnig schwer, ein konsequentes Leben zu führen, denke ich immer wieder. Ja. Ich bin so für Umweltschutz zum Beispiel, ja. Aber wenn ich mein Leben so betrachte, ich steige nachher ins Flugzeug und fliege zurück nach Berlin, bin ich doch sehr, sehr inkonsequent.
Warum fahren Sie nicht mit dem Zug? Wer umweltschonender?
Ja, wer umweltschonender? In letzter Zeit sind so oft Züge liegen geblieben, mit denen ich gefahren bin. In letzter Zeit habe ich so gigantische Zugverspätungen mehrmals erleben müssen. Das ist wirklich ganz gut, dass Sie das anschneiden. Ja? Wenn man will, dass die Leute sich vernünftig verhalten in puncto Umweltfragen, dann sollte man die dazu notwendige Infrastruktur zur Verfügung stellen. Die Deutsche Bahn ist, glaube ich, inzwischen Europameister, was Verspätungen angeht. Wenn man will, dass die Leute nicht mehr Auto fahren oder nicht mehr fliegen, dann muss man ihnen Alternativen anbieten. Dann muss man ihnen Alternativen anbieten, die zumutbar sind.
Sagt Harald Martenstein. Der Kolumnist ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und Sie haben sich drei interessante Musiken ausgesucht. Klassiker. Ja, I Can't Get No Satisfaction, ein Stones-Klassiker.
Ja.
Hier gesungen von Cat Power in einer ganz anderen Art und Weise. Was hat Sie daran so fasziniert?
Satisfaction ist wirklich eine Hymne meiner Generation und war die erste oder zweite Singleplatte, die ich mir überhaupt gekauft habe mit 15 oder so. Und als ich die Version von Cat Power, als ich die gehört habe, dachte ich, wow, dieses Lied hat tatsächlich überlebt. Und bei der Fassung kann man auch ganz gut den Text mithören und feststellen, dass es wirklich ein guter Song ist.
Get No Satisfaction mit Cat Power. Eine ja durchaus interessante Version des Stones-Titels, die sich Harald Martenstein ausgesucht hat, der heute zu Gast ist bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Was macht einer beruflich, der in Mainz zwischen Kabarett und Fasnacht, zwischen Hüsch und Bonnewitz sozialisiert wurde, das große Latinum hat und ganz gut mit Texten und Worten jonglieren kann? Er wird Kolumnist. Irgendwann zumindest, doch dafür bis heute. So ist das bei Harald Martenstein, ja hier um die Ecke aufgewachsen und in Freiburg Geschichte und Romanistik studiert. Wie war eigentlich Ihr elterlicher Hintergrund, Herr Martenstein?
Weder mein Vater noch meine Mutter haben Abi gemacht. Ich bin zu großen Teilen bei meinen Großeltern aufgewachsen. Das ist ein eher proletarischer Haushalt gewesen. Die Tatsache, dass ich dann auf so ein wirklich sehr gutes humanistisches Gymnasium gehen durfte, hat wirklich mein Leben maßgeblich bestimmt. Ich wäre ein völlig anderer Mensch geworden, wenn das nicht passiert
das
wäre.
Das wiederum hat ja auch was mit der SPD zu tun, die damals ihre Bildungsoffensive angeleiert hatte.
Naja, ich glaube, es hatte stark mit einer Grundschullehrerin zu tun, die meinen Eltern empfohlen hat, mich auf diese Schule zu stecken, weil sie der Meinung war, der Junge packt das, ja. Der habe ich viel zu verdanken. Das war eine Schule, wo Honoratiorenkinder sich versammelten. Also die meisten Eltern
die
waren Professoren oder waren Stadträte oder so etwas. Ja. Es gab so 2, 3 Kinder aus einem nicht akademischen Milieu in der Klasse. Und man hat sich so gegenseitig sofort erkannt. Ja.
Woran?
Das weiß ich nicht genau. An der Sprache vielleicht. Ja. Vielleicht haben wir mainzerischer geredet als die anderen oder haben uns anders benommen, ja, aber die haben sich dann irgendwie so befreundet, ja, und ich glaube, alle von uns haben Abi gemacht, von den Professorenkindern nicht alle. Aber sie haben nach meinen Eltern gefragt. Vater war Jazzmusiker, bis er irgendwann erkannte, dass es nicht dazu reicht, so als Vollprofi sein Geld zu verdienen. Und dann hat er dann irgendwann aufgehört und hat bei Opel gearbeitet. Und in den ersten Jahren nach dem Krieg war er einer der Begleitmusiker von Hans-Dieter Hüsch, dem tollen, großartigen Kabarettisten.
Dem schwarzen Schaf vom Niederrhein.
Ja, toller Mann. Die sind also so eine gewisse Zeit lang zusammen rumgetingelt. Ja, ich glaube, es war eine 3-köpfige Begleitband, bis Hüsch dann sich nur noch allein vor seine Orgel gesetzt hat.
Ja, wie der Vater von Lars Reichow, der war auch in dieser Band, glaube ich.
Ne? Ah ja.
Ja, so ein bisschen was machen sie ja auch. Hüsch ist ja auf die Bühne gekommen und hat dann seine Geschichten, seine Anekdoten erzählt. Das machen sie ja auch hin und wieder, wenn sie dann aus ihren gesammelten Kolumnen lesen. Ja. Macht ihnen das Spaß?
Ja.
Vor Publikum?
Inzwischen schon. Ich hatte furchtbar Angst vor meinen ersten Auftritten und hatte wahnsinniges Lampenfieber. Es war in Berlin, in der Bar Jeder Vernunft. Ja. Und ich konnte 2 Tage nichts essen vor meinem ersten Auftritt. Ja. Und das Blöde war, am letzten Tag konnte ich auch nichts mehr trinken. Ich kam also dehydriert und völlig grün da an. Und der Leiter der Bar Jeder Vernunft sagte, du musst jetzt erstmal 2 Prosecco trinken. Einer ist zu wenig und 3 wären zu viel. viel, zwei sind das, was du brauchst. Ja. Und ich bin dann da vor dieses Publikum getreten und die Leute hatten ja immerhin Eintritt bezahlt und hatte überhaupt kein Zeitgefühl. So nach ungefähr 30 Minuten dachte ich, Mensch, du liest doch jetzt schon verdammt lange. Bin aufgestanden, habe einen Diener gemacht und bin weggegangen. Also so war das am Anfang. Ja. Aber man desensibilisiert sich ja, indem man es wieder und wieder tut. Und irgendwann kommt dann der Punkt, an dem es anfängt, Spaß zu machen. Dann wird vermutlich irgendwann der Punkt kommen, an dem man so routiniert ist, dass man sich nicht mehr richtig Mühe gibt. An diesem Punkt bin ich zum Glück noch nicht. Ja. Aber vielleicht erreicht man den auch irgendwann.
Ja, dann müssten Sie vielleicht was anderes machen,
oder? Dann müsste ich aufhören.
Ja, ab und zu, was heißt ab und zu, wöchentlich sprechen Sie ja Ihre Kolumnen auch fürs Radio, für Radio 1 in Berlin. War das auch so ein Aufregungspotenzial am Anfang?
Nee, nicht so. Also ich finde Radio ganz angenehm, weil, naja, man hat den Eindruck, es sind keine Leute dabei, obwohl ja dann doch viele zuhören. Man hat den Eindruck, man ist doch mit einer Person zu zweit und das ist ja fast wie am Kneipentisch. Das ist toll. Und beim Radio kann man ja gucken, wie man möchte. Ja, jetzt gucke ich im Moment vielleicht gerade ganz grimmig und so, ja. Und beim Fernsehen muss man halt immer auch noch ein Gesicht machen dazu.
Harald Martenstein ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Ein Kolumnist, der schreibt für das Zeitmagazin, für den Berliner Tagesspiegel, für Radio 1. Und ja, Sie waren auch mal Reporter und Redakteur, ganz klassisch, bei der Stuttgarter Zeitung, bei der Münchner Abendzeitung und auch beim Tagesspiegel, sind auch Romanautor. Heimweg heißt ein Roman, Gefühlte Nähe, der andere. Was hat Sie ausgerechnet zur Kolumne gebracht? Wo sitzt der Stachel?
Ich bin ja wirklich brav und folgsam und bin Kolumnist geworden, weil man mir das angetragen hat. Also ich habe mich da nicht gemeldet, den Finger gestreckt. Ich habe von Anfang an, seit ich als Lokalreporter angefangen habe, ganz gerne Glossen geschrieben. Diese kleinen, lustigen Randbemerkungen. Ich mochte das sehr, weil es ein Festhonorar gegeben hat von 40 Mark und man überhaupt nicht zu einem Termin laufen musste. Man hatte also keine Fahrtzeit, An- und Abreise. Man musste nicht raus ins Kalte. Nein, man konnte hübsch im Warmen sitzen in der Redaktion und sich was einfallen lassen und wurde besser bezahlt, als wenn man sich da nun die Fußsohlen abgelaufen hat, um zu irgendwelchen Einweihungen von Versicherungsgebäuden zu gehen.
Ja, nur der Punkt ist, man muss es auch können.
Na, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe sowieso im Laufe der Zeit gemerkt, dass ich als Journalist gar nicht so eine tolle Besetzung bin, weil ich gerne Geschichten erzähle und überhaupt nicht so gerne recherchiere. Dazu fehlt mir das Sitzfleisch und dieses Detektivische. Das ist ja ein wirklich sehr, sehr verdienstvoll, wenn Kollegen das machen. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben des Journalismus. Nur ist es halt eine Aufgabe, die mir nicht so großen Spaß macht, wie das Erzählen von Geschichten, das Drechseln von irgendwelchen verrückten Zusammenhängen und so. Ja. Also das konnte ich dann ausleben und irgendwann wurde ich dann eben gefragt, ob ich eine Kolumne schreiben will. Und naja, das habe ich mir überlegt, wie machst du das jetzt? Zum Beispiel für die Zeit, dann bin ich eine Woche nach Budapest gefahren, eine Stadt, in der ich in meinem Leben noch nie gewesen bin, und habe mir da so ein Zimmer genommen und habe dann jeden Tag so zwei Kolumnen zur Probe geschrieben, um einen Sound zu finden. Das hat ja das Kolumnenschreiben schon mit der Musik gemeinsam. Man muss einen Sound finden, einen Sound, den Leute mögen können und den man immer wieder bringen kann. Ja, den habe ich dann entwickelt. Und
also so wie ein Kabarettist eine Figur hat.
Ja. Und bei der Kolumne ist es die Tonlage, die Weltsicht. Also man bildet sich immer ein, das ist eine Kunstfigur, die ich da jetzt erfunden habe. In Wirklichkeit stimmt das natürlich gar nicht. Man ist es schon selbst. Aber man redet sich das halt ein.
Ja, Sie schreiben auch tatsächlich immer in der Ich-Form und nicht von Mann oder Es oder Herr Müller oder Herr Meier.
Das sehen manche kritisch und werfen den Kolumnisten vor, sie seien eitel, weil sie immer das Ich raushängen lassen. Ich finde, das stimmt überhaupt nicht. Denn eine eitle Kolumne würde nach spätestens einem Monat abgesetzt werden. Ja. Eitle Texte will doch kein Mensch lesen. Und das Ich ist auch ehrlich, weil es klar macht, hier bekommst du etwas Subjektives. Ich erhebe nicht den Anspruch darauf, dass das, was ich sage, die Wahrheit ist. Mit dem Wort Wahrheit wird viel Schindluder getrieben.
Naja, es gibt ja auch schon mal Menschen, die sich darüber beschweren, dass der Kommentar, ob nun Zeitung, Rundfunk oder Fernsehen, so einseitig war.
Ja, Himmels Willen. Ja. Also von einer Nachricht erwarte ich natürlich, dass sie nicht einseitig ist. Ein Kommentar darf das. Wenn ich sage, ist immer klar, dass ich keinen Allgemeingültigkeitsanspruch für das Folgende erhebe.
Sagt Harald Martenstein, eine Art Wappentier des deutschen Kolumnismus, schrieb mal ein Zeitungskollege. Unterhaltsam, sie nehmen kein Blatt vor den Mund, wie es sich für einen glossierenden Kolumnisten gehört, und bewegen sich zwischen totaler Zustimmung und empörender Ablehnung. Und ich glaube, ich habe das irgendwo in Ihren Texten mal gelesen. Das war nicht von Anfang an so. Das hat sich irgendwann so entwickelt. Wie kam das?
Na, die Texte sind im Laufe der Jahre ein bisschen politischer geworden, obwohl es keine so im engeren Sinn politische Kolumne ist, weil ich die privaten Dönekens, die ich so zu erzählen habe, dann diesen Vorrat habe ich dann aufgebraucht und habe mir auch gesagt, dass man von Zeit zu Zeit Kolumnen, damit sie nicht langweilig werden, so einen anderen Drall geben muss. Also man kann nicht 20 Jahre lang das Gleiche machen. Mhm. Also habe ich das ein bisschen aufgeraut in die politische Richtung hin. Außerdem schien mir das in die Zeit zu passen.
Bekommen Sie da, Herr Martenstein, nicht auch manchmal Applaus von der falschen Seite? Ich meine, diejenigen, die immer sagen, das muss man ja auch mal sagen dürfen?
Naja, also es ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal, von welcher Seite da der Beifall kommt.
Naja, aber Sie werden ja doch schon, könnte ich mir vorstellen, hin und wieder instrumentalisiert von denen, die ihre Kolumnen für ihre Zwecke nutzen, bewusst oder unbewusst, und dabei ihre Ironie, ihr Augenzwinkern, ihre Skepsis oder auch ihr Handwerk einfach übersehen.
Ja, dagegen kann man nichts machen, ja. Also ich versuche, möglichst frei zu sein in dem, was ich mache und dem, was ich schreibe.
Der Mario Barth für Intellektuelle, Stefan Niggemeier war das.
Ja. Nachdem Niggemeier das geschrieben hat, hatte ich gehofft, dass ich vielleicht wie Mario Barth auch das Olympiastadion füllen kann und mit 1 Million nach Hause gehe. Dies ist leider nicht der Fall.
Darüber kann man fantasieren, aber angenommen, es wäre tatsächlich so, müssten Sie dann nicht auch irgendwie gegensteuern, wenn so viele Leute Ihrer Meinung sind?
Es sind doch sehr viele Leute meiner Meinung. Die
Sie sind nur nicht im Olympiastadion. Sind nicht im Olympiastadion. Ja, aber es sind auch sehr viele Leute nicht Ihrer Meinung. Das schreiben Sie auch ganz offen. Sie bekommen Hassmails, Shitstorms. Wie gehen Sie damit um? Verletzt Sie das oder ist es auch ein Kompliment?
Es ist normal, dass es Widerspruch gibt, wenn man in irgendeiner Weise Position bezieht. Wenn ich das Gegenteil dessen schreiben würde, was ich schreibe, bekäme ich doch auch Gegenwind, nur halt von anderen Leuten. Ne? Also so gesehen muss man damit leben. Und ich bin für Streit und für Debatte, und diesem Hang könnte ich ja nicht frönen, wenn mir keiner widersprechen würde. Ja? Mhm. Also ich brauche ja diese Leute. Ich habe mal ein Kolumnenbuch gemacht, in dem ich an das Ende jedes Textes so ein paar Widerworte aus dem Internet, so einen Antikommentar gesetzt habe, um zu zeigen, so denken auch Leute darüber.
Nett sein ist auch keine Lösung, heißt das Buch.
Ja, ja. Und deswegen hat man auch immer den Eindruck, ja, der ist wahnsinnig umstritten, weil ich offen damit umgehe, weil ich die Leute ja auch einlade dazu, zu widersprechen. Ja. Das sollen sie ruhig machen. Und das ärgert mich auch nicht.
Sie laden ja sogar ihre eigenen Kollegen. Also sagen wir mal, Sie lassen auch die Zeit, ja, Ihr Arbeitgeber oder einer Ihrer Arbeitgeber nicht aus, wenn Sie mal loslegen mit Ihrer Kritik. Das heißt, Sie beißen durchaus auch die Hand, die Sie füttert.
Na, beißen ist vielleicht nicht.
Kratzen? Pieksen?
Ja, kraulen. Ja.
Kraulen?
Ja, naja, es muss doch auch in einer Zeitung, die ein sehr breites Spektrum hat der Ansichten, muss es doch auch Debatte geben. Also ja, ich habe schon einige Male auch Kollegen, die in der Zeit etwas geschrieben haben, in der Zeit widersprochen. Und daran sehen Sie, dass es eine liberale Zeitung ist. Ja, in einem autoritären Blatt wäre das selbstverständlich nicht möglich. Das funktioniert dann so, dass die Kollegen, die in einem Text auftauchen, bei mir vorab informiert werden. Mhm. Ja, sie kriegen den Text vorher zu lesen und wenn sie das Gefühl haben, dass also das geht ihnen total gegen den Strich, dann würde ich es ja nicht machen. Ja. Also das weiß da jeder vorher.
Ja, ich muss sagen, mir gefällt das. Auch die Art, wie Sie Ihren Redakteur mal kritisiert haben, dafür, dass er hin und wieder auch mal was wegredigiert oder Sie zur Vernunft ruft. Und Ihr Redakteur hat dann genauso öffentlich Ihnen geantwortet.
Ja, ich hatte was zur Migrationspolitik geschrieben, ja, dem großen, mega Monsterthema. Und dieser Text ging ihm total gegen den Strich, weil er auf der anderen Seite des Flusses wohnt. Also in dieser Frage unterscheiden wir uns, wie dieser Riss, der durch Deutschland geht, zwischen uns ist der auch zu sehen. Und wir haben ganz lange diskutiert, ja. Und es ist schon klar, dass ich schreiben darf, was ich möchte, ja. Und ich habe dann angeregt, ja, dann schreiben Sie doch eine Gegenkolumne in der nächsten Woche und was wir jetzt so austragen, schreiben Sie das einfach. Ja.
Und so hat Herr Rutenberg, glaube ich, heißt
er.
Herr von Rutenberg.
So viel Zeit muss sein.
Hat Harald Martenstein auch ganz öffentlich geantwortet. Ist eine gute Form, damit umzugehen, finde ich. Die Unsensiblen sind meist die empfindlichsten. Zitieren Sie Harry Rowohlt. Heißt das, wer im Glashaus sitzt, sollte ruhig mal ab und zu mit Steinen werfen?
Ich glaube, er hat gemeint, dass Leute, die für sich selbst ganz viel Respekt und Rücksichtnahme fordern, manchmal, nicht alle, manchmal dazu tendieren, sehr respektlos und sehr rücksichtslos mit anderen umzugehen.
Ja, wie ist das mit Ihnen, Herr Martenstein? Sind Sie im Grunde Ihres Herzens ein Sensibelchen?
Sind wir das nicht alle?
Ja, Sie haben recht, sind wir selbst Radiomoderatoren. Herr Martenstein, Sie hatten es eben erzählt, in den 70er Jahren waren Sie mal Mitglied der DKP, von der DDR finanzierten DKP. Das ist längst Geschichte bei Ihnen. Ja. Mit der DKP haben Sie lange nichts mehr zu tun, im Gegenteil würde ich fast sagen. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung steckte Sie mal in eine Schublade mit Jürgen Elsässer und Henrik M. Broder und bezeichneten sie drei als neue Rechte. Zu Recht?
Ich glaube nicht, dass das die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung war.
Ich habe den Artikel hier drin, soll ich ihn zeigen?
Ja, ich weiß
nicht,
war das nicht, wieder Niggemeier?
Moment, hier ist es. Ein Artikel vom 5. Februar 2017. Mhm. So unterschiedlich Publizisten der neuen Rechten auch sind. Früher waren sie links.
Ja, was ist das denn für ein unglaublicher Quatsch? Aber wissen Sie, man versucht Leuten Etiketten auf die Stirn zu kleben und sie damit aus dem Diskurs herauszukicken. Das ist nun wiederum etwas, was aus der DDR als Methode ja bekannt ist. Ja? Solche Geschichten gibt es natürlich tendenziell auch in unserem Diskursbetrieb. Also das Verteilen von Etiketten und rechts ist ja so eines im Moment. Weil alles, was nicht klar auf den ersten Blick als links zu erkennen ist, muss rechts sein. Und rechts ist identisch mit Nazi. Das ist eine unglaubliche Dummheit, eine Idiotie, die Dinge so darzustellen. Denn in der Demokratie hat es seit 1789, würde ich sagen, immer rechts und links gegeben. Mhm. Ja. Die Kräfte der Beharrung und die Kräfte des Fortschritts.
Aber es gibt auch eine ganz große Mitte in der Demokratie.
Ja, es gibt eine große Mitte, aber wenn Sie durch die Mitte eine kleine, feine Linie ziehen, dann werden alle Leute entweder ein bisschen rechts oder ein bisschen links von der Mitte sein. Um Ihnen ein Beispiel zu nennen, also zum Beispiel der Widerstand gegen Hitler, das Attentat von 1944,
durch Stauffenberg,
wurde ja von Leuten begangen, die sich als Konservative verstanden haben, also dieses Attentat. Nein, also ich bin ganz dagegen zu sagen, es ist rechts, das ist nicht identisch.
Wäre das nicht mal ein Thema, oder noch mal ein Thema, Thema für eine Klosse, Herr Martenstein?
Ja, Sie haben mich da auf einen Gedanken gebracht, aber ich glaube, ich habe es auch schon mal, immer wenn ich denke, ich habe ein neues Thema gefunden, dann checke ich mal, was ich so in den letzten Jahren geschrieben habe und oft bin ich enttäuscht, weil ich dann doch schon mal drüber geschrieben habe. Ich glaube, darüber habe ich mal geschrieben.
Es würde mich nicht wundern, denn wenn Sie 120 Klossen bzw. Kolumnen im Jahr schreiben, wie ich gelesen habe, dann müssen ja noch ein paar, wenn das Jahr 52 Wochen hat, übrig bleiben. Arbeiten Sie auch so auf Vorrat, wenn Sie mal krank sind oder im Urlaub sind?
Das versuche ich immer. Und sobald ich einen kleinen Vorrat habe, beschließe ich sofort, von diesem Vorrat zu leben und stelle die Arbeit ein. Es muss natürlich auch einigermaßen frisch sein. Ja. Wenn das schon 3-4 Wochen alt ist, dann merkt man das manchmal. Jetzt in letzter Zeit habe ich das 1-2 Mal probiert, dass ich so 2-3 Wochen Vorsprung habe.
Und ganz erholt. Geht es Ihnen dann auch so, wie man manchen Schriftstellern nachsagt, dass sie vor einem weißen Blatt sitzen, beziehungsweise vor einem weißen Bildschirm und die Panik sie erfasst?
Nee, eigentlich nicht. Weil es immer geklappt hat und weil ich mich auch im Laufe der Zeit damit abgefunden habe, dass die Texte mal besser, mal schlechter sind. Man hat als Kolumnist einen Abgabetermin. Das ist die wichtigste Verpflichtung, die man hat. Der Text muss kommen, wenn dieser Abgabetermin da ist. Und er kann nicht immer so gut sein, wie man sich das wünscht. Ja, es ist ein Naturprodukt wie Kartoffeln, die auch nicht alle gleich groß sind. Also manchmal denke ich, wenn du jetzt noch 2 Stunden mehr Zeit gehabt hättest, dann wäre es vielleicht besser geworden. Ja. Aber so ist es eben.
Ja, so ist es.
Das muss man sich verzeihen. Also die Qualität einer Kolumne bemisst sich, glaube ich, an dem Niveau, dass man nicht unterschreitet, auch in den schwachen Wochen. Ja, da muss es irgendwo eine Haltelinie geben, wie darf nicht zu niedrig sein.
Wenn Ihnen dann wirklich mal nichts einfällt, haben Sie ja immer noch Ihre Familie bzw. eines Ihrer Lieblingsthemen, späte Vaterschaft. Sie sind mit 60 nochmal Vater geworden, haben einen erwachsenen Sohn, der ist 26 und dann jetzt einen 4-Jährigen.
Ja.
Und darüber regen Sie sich furchtbar auf hin und wieder, dass Sie für diese späte Vaterschaft kritisiert werden.
Ja, sicher rege ich mich so darüber. Aber ich wehre mich ja. Also ich lasse immer Widerspruch zu, aber ich widerspreche auch selbst. Ja. Es sind ja meistens ältere Damen doch, die mich dafür kritisieren, ja, weil sie mich natürlich auch im Verdacht haben, dass ich irgendwie mich einer 20-Jährigen zugewandt habe, wobei meine Frau ist auch für eine Mutter fortgeschrittenen Alters. Ja. Und wir haben uns dann gesagt, wenn dieser kleine Mensch uns unbedingt haben will, ja, dann machen wir das natürlich. Ja. Mhm. Es gab überhaupt keinen Grund dagegen, bis auf unser Alter vielleicht. Ja. Und deswegen soll der nicht leben, der Kleine? Nein, auf keinen Fall. Eine Frau schrieb, ja, dieser alte Vater, der wird ja später mit seinem Sohn ja nicht mal Fußball spielen können. Ja. Dazu muss man wissen, dass ich schon mit 20 ein unglaublich schlechter Fußballspieler gewesen bin und dass ich sicher bin, dass Günther Netzer mit 70 immer noch besser Fußball spielt als viele 30-Jährige. Ja. Also hört da drollige Argumente manchmal. Und Eltern sind nie perfekt. Ja. Irgendein Makel
müssen
haben sie
auch gar nicht sein.
Aber wenn, bitteschön, wenn nur noch Leute Kinder kriegen sollen, die keinerlei Defizit haben, ja, dann ist es natürlich.
Dann würden wir aussterben.
Dann sterben wir aus. Und zwar ziemlich schnell, ja.
Harald Martenstein ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und ja, es wird wieder Zeit für Musik. La Vie en Rose. Also, ich hatte spontan das Bild im Auge, dass Sie auf dem Mainzer Rosenmontagszug auf dem Wagen der Ranzengarde stehen, denn so soll das ja sein.
Ja.
Und dann mit Rosensträußchen werfen.
Falls da welche vorhanden sind, werden die geworfen, na klar.
Was fasziniert Sie an diesem Lied?
Es ist schön. Und Edith Piaf finde ich einfach großartig. Es ist ein ganz schreckliches Leben gewesen. Und eine Frau, die unglaublich intensive Gefühle hatte und sie über ihre Musik vermittelt.
Oh, il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi. que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat.
La Vie en Rose, eine Aufnahme aus den 40er Jahren von Edith Piaf und gewünscht von Harald Martenstein. Also dieses Knistern einer echten Schallplatte. Ja. Mögen Sie das auch so, Herr Martenstein?
Ja, ich habe einen Plattenspieler noch zu Hause und höre sehr gerne Platten, also lieber als CDs.
Ja, der Plattenspieler oder die Schallplatte, die man ja totgesagt hatte, ist ja dann doch irgendwann wieder auferstanden.
Die CD wird ja wahrscheinlich verschwinden, weil die Leute nur noch die Musik eben direkt aus dem Netz haben. Das finde ich eine schöne Pointe der Geschichte, dass die CD verschwindet.
Der man und, ja die Dauerhaftigkeit schlechthin vorausgesagt hat.
Ja, und die Schallplatte bleibt. Mhm. Ja. Dass du am Ende Haushalte hast, in denen okay die Leute aus dem Netz Musik hören oder eben von der Schallplatte.
Mhm. Herr Martenstein, wir haben jetzt noch eine kurze Gesprächsrunde. Ich will Ihnen aber nur noch so ein paar Stichworte hinwerfen, die Sie dann fortsetzen, die Sätze oder einfach was dazu sagen, was Ihnen einfällt. Harald Schmidt.
Habe ich immer sehr, sehr gerne gesehen und bedauere es zutiefst, dass er jetzt zu Hause rumhängt.
Dann der zweite Meister der Kolumne in Deutschland, Axel Hacke, der ja eher der Sunnyboy ist und Sie markieren eher den bösen Buben.
Nein, nein. Also Axel Hacke und ich, wir sind, glaube ich, so ein bisschen wie die Beatles und die Stones, oder?
Mögen Sie sich?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein wunderbarer Kollege, den ich sehr gerne lese. Und manchmal wird gefragt, seid ihr Konkurrenten? Das ist überhaupt nicht der Fall, weil Kolumnisten müssen ja Individualisten sein und müssen verschieden sein. Und es gibt wirklich Platz für viele von uns. Also wir kommen uns überhaupt nicht in die Quere.
Wer den Kopf zum Fenster rausstreckt, der muss
vorher gucken, was für ein Wetter ist.
Wer in seiner Jugend Kommunist war, hat kein Herz. Wer es im Alter immer noch ist, hat keinen Verstand. Bertrand Russell.
Ist einer dieser pauschalen Sätze, die wahnsinnig gut klingen, aber in ihrer Pauschalität natürlich nicht ganz stimmen.
Weißer alter Mann.
Ist die einzige sexistische und rassistische Bemerkung, die jederzeit gesendet werden darf.
Die Grünen.
Habe ich früher oft gewählt.
Und heute?
Heute nicht mehr so.
Was wählen Sie heute?
Naja, es gibt ja dieses sogenannte Wahlgeheimnis. Ich habe schon viele verschiedene Parteien gewählt. Die CDU habe ich tatsächlich noch nie gewählt. Und ich bin doch, also sagen wir mal so, von der Grundeinstellung eher liberal eingestellt, so im Großen und Ganzen.
Ich zitiere Max Frisch. Warum haben die Linken keinen Humor?
Oh, die Linken haben schon Humor. Also das sehen Sie mal, was ja auch auf mich zutrifft, dass bedeutende Menschen ja durchaus auch mal Blödsinn reden können. Ja, das ist einer der Punkte, wo ich die Linke also wirklich verteidigen muss. Es gibt schon sehr, sehr lustige linke Comedians. Ja.
Streit ist für mich
oft notwendig, nicht immer angenehm, aber ganz ohne wäre das Leben auch ein wenig fad.
Meine letzte Zigarette.
Liegt hoffentlich noch viele Jahre vor mir.
Ein gutes Glas Wein.
Bleibt nicht selten allein.
Fasnacht.
Ich bin als geborener Mainzer wirklich so mit der Fasnacht aufgewachsen. Ja, mit dem Kinderzug und mit dieser Fernsehsitzung. Ja, Mainz bleibt Mainz, wie singt und lacht. Das war wirklich so eine Art kultischer Moment in der Wohnung meiner Großeltern, wie die da so saßen und das guckten. Ja, das hat mich wahrscheinlich schon irgendwie geprägt. Und zur Fasnacht gehört ja auch, dass da Politiker im Saal sitzen und es werden Witze auf ihre Kosten gemacht. Sie müssen so tun, als ob sie es lustig finden, obwohl es meistens nicht der Fall ist, ja. Die Witze auf ihre Kosten, ja. Sonst verliert man das Gesicht, ja, wenn man zeigt, dass man sich ärgert.
Hauptsache, der Name wird genannt.
Ja, wahrscheinlich. Aber das ist ja auch so eine Art Probe für Politiker in Mainz oder jedenfalls in von Fasnacht und Karneval geprägten Gegenden, hältst du das aus? Und wenn du es nicht aushältst, bist du für diesen Beruf irgendwie nicht geeignet. Und das hat mich schon geprägt. Also man muss das dann auch aushalten können.
Der Kolumnist Harald Martenstein scheint zumindest, ja, phasenweise, für die Fasnacht sehr geeignet zu sein als Träger des Ordens Ranzengardist. Und Sie sind am Rosenmontagszug auf dem Wagen der Ranzengarde, ja, in Mainz.
Das ist natürlich ein Kindertraum, der wahr wird, ja. Also danach kann eigentlich nichts mehr kommen, nachdem man, also wenn man auf dem Wagen da rumfahren darf, das ist, sagen wir mal, das Zweitschönste nach Papst.
Das aktuelle Buch, in dem viele Ihrer Kolumnen verarbeitet sind, heißt Jeder lügt, so gut er kann, erschienen im Bertelsmann Verlag. Mein Name ist Karin Röder und zum Schluss haben wir noch einen sehr heimatlichen Musikwunsch für Sie im Programm, gesungen von Ernst Neger, Heile, heile Gänschen.
Ja, das ist die inoffizielle Mainzer Hymne.
Vielen Dank, Harald Martenstein.
Sehr gerne.
Bei all den kleinen Kinderlein gibt's manchen großen Schmerz. Hat's Püppchen was am Fingerlein, bricht Mutti fast das Herz. Dann kommt die Mama schnell herbei, nimmt's Kindchen auf den Schoß und sagt bedauernd, ei, ei, ei. Ja, was hat mein Kindchen bloß? Bewegt sie es ans Herz und sie und singet ihm zum Trost das Lied. Heile, heile Gänschen, es ist bald wieder gut. Es Kätzchen hat ein Schwänzchen, es ist bald wieder gut. Heile, heile Mausenspeck, in 100 Jahren ist alles weg.